ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 17. Januar, und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner in Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Sie gehörten zu den härtesten Verhandlungen, die er in seiner langen politischen Karriere erlebt habe, bekundete der scheidende US-Präsident Joe Biden.
This is one of the toughest negotiations I've ever experienced.
Und Joe Biden meinte damit, das Ringen um das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas in Nahost. Ein Abkommen, das sein Team, seine Regierungsmannschaft unbedingt noch vor dem Amtsantritt von Donald Trump, so schien es jedenfalls, unter Dach und Fach bringen wollte. Und doch konnte Joe Biden nicht wirklich verhindern, dass, in den USA zumindest, ein Kampf um die Deutungshoheit entbrannte, wem denn nun der Dank für dieses hart errungene Verhandlungsergebnis gebühre.
Is that a joke?
Ob das ein Witz sei, fragte Joe Biden zurück auf die Reporterfrage, wer den Deal denn zustande gebracht habe. Doch diese Frage, wer denn nun hauptverantwortlich war für den Verhandlungserfolg, Team Biden oder Team Trump, ist durchaus berechtigt. Trump hatte ja unter anderem gedroht, die Hölle werde ausbrechen, wenn sich in der Geiselfrage nichts bewege bis zu seinem Amtsantritt. Und unsere Kollegin Anna Engelke, Carsten, hat diese Frage auch an den US-Geschichtsprofessor und ehemaligen Obama-Berater Michael Kimmich weitergereicht, der Trumps ja ganz offenkundiger Freundschaft zu Israels Regierungschef Netanyahu durchaus eine Rolle dabei zuschreibt, den Druck erhöht zu haben.
Vielleicht gerade, weil es diese enge Beziehung gibt, dass für Trump es ist unkompliziert, sehr, sehr viel Druck auf Netanyahu zu stellen. Und die Bedrohung davon hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt in dieser letzten Phase der Diplomatie.
Das ganze Interview von Anna mit Michael Kimmich und auch die Antwort auf die Frage, ob der Nahost-Deal womöglich als Blaupause für ein Ukraine-Abkommen dienen könnte, das hören wir gleich. Auch du, Carsten, wirst sowohl das Israel-Hamas-Abkommen als auch wie gewohnt die aktuelle Lage in der Ukraine nochmal genau durchleuchten. Und apropos Ukraine, in seiner rund 17-minütigen Abschiedsrede diese Woche an die Nation kam die Ukraine bei Joe Biden nur mit einer Mini-Erwähnung vor. Die Außenpolitik überhaupt, ich habe mal nachgerechnet, von Nahost abgesehen, kam nur ganze 7 Sekunden zur Geltung.
In overseas we strengthen NATO. Ukraine is still free and we pulled ahead of our competition with China.
Man habe die NATO gestärkt, die Ukraine sei immer noch frei und man habe im Wettbewerb mit China Boden gut gemacht, schrieb sich Joe Biden auf die Fahnen. Deutlich mehr Worte und deutlich eindringlichere widmete Biden einer Warnung, dass Freiheit und Demokratie, ohne den Namen Elon Musk zu erwähnen, von einer Oligarchie der extrem Wohlhabenden gefährdet seien.
Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation. Enabling the abuse of power.
Die Amerikaner würden begraben unter einer Lawine von Falsch- und Desinformation, was einen Machtmissbrauch ermögliche. So Biden, der an der Stelle auch erwähnte, dass die sozialen Medien ihre Faktenchecks aufgeben würden. Also die Amerikaner, auch wir, sollen in den nächsten 4 Jahren nicht sagen können, wir seien nicht gewarnt gewesen. Welche Stimmen durchdringen, welche wie verstärkt oder zum Schweigen verdammt werden und was das für die Geopolitik, auch für uns in Europa und für die Ukraine, natürlich bedeutet, das werden wir hier sehr genau weiter beobachten. Wenn am Montag zur Amtsübergabe erstmal einer seine Stimme vermutlich sehr laut erheben wird, Donald Trump. Bevor wir aber über die Zukunft reden, Carsten, sprechen wir erstmal noch über die Gegenwart und über die aktuelle Lage und zunächst nochmal über das Nahostabkommen, das ja zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht völlig in trockenen Tüchern war.
Nee, das ist es im Moment nicht, Stand Freitag früher Mittag und das wird es auch wohl noch ein wenig nicht bleiben. Wir wissen ja alle, diese Entwicklungen im Nahen Osten sind immer auch ein Stück weit unberechenbar und für gute, aber eben auch für negative Überraschungen kann immer gesorgt sein. Das heißt, alles, was jetzt kommt, muss mit Vorsicht wahrgenommen werden, es kann sich immer ändern, aber Stand jetzt muss man wohl sagen, dass in den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zumindest nach israelischen Angaben letzte Details geklärt sind. In diesem Moment, also Freitagmittag, sitzt Israels Sicherheitskabinett gemeinsam am Tisch und berät das Ganze. Die israelische Regierung kommt dann später zusammen mit der Erwartung, dass sie das Abkommen absegnet. Zumindest hört man das aus dem Büro von Regierungschef Netanyahu. Da rechnet man fest damit, auch wenn es Widerstände gibt, dass die Vereinbarung am Ende genehmigt wird. Es gibt Berichte unter anderem der Zeitung Times of Israel, wonach die Abstimmung der Regierung dann für den späten Samstag, also für den Samstagabend geplant ist. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass Gegner dieses Abkommens noch einen Tag lang die Chance haben sollen, Einspruch beim obersten Gericht gegen dieses Abkommen einzureichen. Das Blatt meldete weiterhin, dass deshalb auch die Frist zur Einreichung von Petitionen erst am späten Sonntag ablaufen wird. Und das heißt, wenn es denn so kommt, dass das Abkommen eben nicht wie geplant am Sonntag um 11.15 Uhr unserer Zeit in Kraft tritt, sondern wohl erst am Montag. Aber das ist im Prinzip natürlich auch nur eine Randnotiz, wenn es denn wirklich alles so klappt wie verhandelt. Das wäre dann ja doch ein großer Schritt nach vorne. Ganz aktuell kriegen wir gerade noch die Meldung, dass Netanyahus Büro sich nochmal zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, dort rechne man mit der Freilassung der ersten Geiseln tatsächlich am Sonntag. Nochmal kurz zurückgedreht, der Vermittlerstaat Katar hatte ja eigentlich bereits schon am Mittwoch die Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas verkündet auf eine Waffenruhe, in deren Zuge Geiseln eben auch im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freikommen sollen. Aber dann gab es doch wieder Ärger über angebliche Detailfragen. Netanyahu hat der Hamas vorgeworfen, sie wolle in allerletzter Minute jetzt noch Zugeständnisse erpressen. Es ging dann darum, welche palästinensischen Strafgefangenen, darunter sind ja eben auch verurteilte Terroristen, im Gegenzug für Geiseln freigelassen werden sollten. Die Hamas, auch sowas kennt man, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. All das gehört offenbar dazu. Wenn es denn so klappt, soll die Feuerpause in dem ja mittlerweile seit mehr als 15 Monaten dauernden Krieg zunächst einmal nur für 42 Tage gelten. Das gibt dann Zeit, um zunächst mal 33 von insgesamt 98 verbliebenen Geiseln in der Gewalt der Hamas freizulassen. Im Gegenzug sollen eben hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen und das israelische Militär soll sich aus den dicht bevölkerten Gebieten im Gazastreifen zurückziehen. Wichtig auch, während dieser 42-tägigen Startphase, sage ich mal, sollen beide Seiten dann über konkrete Schritte der kommenden zwei Phasen verhandeln, die vorgesehen sind. Am Ende soll es einen vollständigen Rückzug des israelischen Militärs geben aus Gaza. Die letzten Geiseln sollen freigelassen werden und es soll der Weg geebnet werden für eine palästinensische Selbstverwaltung im Gazastreifen. Das ist das Best-Case-Szenario. Es gibt natürlich auch ein Worst-Case-Szenario und das heißt ganz klar, wenn in dieser Phase der Verhandlungen der weiteren keine Einigung zustande kommt, dann geht der Krieg eben weiter, so wie jetzt übrigens auch. Die Kämpfe haben nicht aufgehört im Gazastreifen. Seit Verkündung der Waffenruhe am Mittwochabend sind zumindest laut eines Sprechers des Zivilschutzes dort, der von der Hamas kontrolliert wird, 86 Palästinenser bei neuen israelischen Angriffen im gesamten Küstengebiet ums Leben gekommen.
Soweit der ausführliche Überblick über Nahost, Carsten. Dann lass uns den Schauplatz einmal wechseln und gucken in die Ukraine.
Ja, die ist natürlich jetzt mal wieder im Schatten dieser doch ja dramatischen Entwicklungen und zunächst einmal ja ganz positiven Entwicklungen im Nahen Osten. In der Ukraine ist das gewohnte Bild, muss man leider sagen. Es wird weiter gekämpft, es wird weiter gestorben und es wird weiter vorgerückt und zwar beide Seiten hier und da ein bisschen. In der Region Kursk kriegen wir Berichte, dass die ukrainischen Streitkräfte leichte Geländegewinne machen. Sie haben aber ja auch schon viel Raum verloren. Umgekehrt, die russischen Streitkräfte rücken weiter vor. Im Osten der Front, Khasivyar wird genannt, Turetsk, Pokrovsk, dieser wichtige Ort. Das haben wir in der vergangenen Ausgabe von General Domröse ja auch gehört. Ein großes logistisches Drehkreuz, das da möglicherweise kurz vor dem Fall steht, ein ukrainisches. Auch Kurechowe ist ein Gebiet, wo die Russen weiter Raum gewinnen. Unterdessen gehen aber auch ukrainische Angriffe vor allem auf russische Infrastruktur und zwar weit hinter der Grenze auf russischem Gebiet weiter. Allein in der Nacht auf Donnerstag zum Beispiel waren eine große Ölraffinerie und eine Schießpulverfabrik wichtige Ziele. Das haben wir vom ukrainischen Generalstab. Wir können diese Angaben ja nie wirklich unabhängig überprüfen und dort heißt es, dass ukrainische Spezialkräfte und andere ukrainische Einheiten diese Ölraffinerie, die etwa 500 Kilometer südlich von Moskau liegt, mit mindestens 3 Drohnen angegriffen haben sollen. Es hat ein Feuer gegeben. Treibstoff soll da liegen für das russische Militär. und ukrainische Streitkräfte haben anderen Berichten zufolge auch eine Schießpulverfabrik, ebenfalls südöstlich von Moskau, so ungefähr 400 Kilometer entfernt, auf russischem Gebiet angegriffen. Dort werde, heißt es, Schießpulver unter anderem für Artillerie- und Raketensysteme und auch Nitrocellulose für die Herstellung von Sprengstoffen hergestellt. Wie gesagt, das Ganze ist nicht unabhängig zu überprüfen, aber selbst wenn das alles stimmt, muss man ja doch realistischerweise sagen, das sind Nadelstiche. Das sind sicher schmerzhafte Nadelstiche für die russische Seite, auch psychologisch, aber eben nicht kriegsentscheidend.
Und kriegsentscheidend sind auch nicht, in dem Fall für die russische Seite, die nordkoreanischen Soldaten, die ja vor allen Dingen in der Region Kursk kämpfen, oder?
Nee, du hast ja in der vergangenen Ausgabe auch intensiv schon darüber geredet. Ich finde es interessant, habe weitergelesen. Es gibt wirklich neue Berichte. Man hat ja bislang die Kampfkraft dieser Nordkoreaner offenbar unterschätzt. Und es ist wahr, sie erleiden hohe Verluste, das hattest du erwähnt. Aber jetzt bestätigt auch das Institute for the Study of War, dieser amerikanische Think Tank, diese Erkenntnis. Danach heißt es, dass Nordkorea seit Beginn der Teilnahme seiner Soldaten an bedeutenden Kämpfen, das war Anfang Dezember vergangenen Jahres, etwa 92 Opfer pro Tag erleidet. Das ist relativ viel. Berichten zufolge hat Nordkorea ja etwa 12.000 Soldaten in die Region Kursk verlegt. Und wenn man jetzt rechnet, und das haben die Leute beim ISW getan, dann heißt das, wenn die Verlustrate bei den nordkoreanischen Streitkräften weiterhin so hoch bleibt, könnte in etwa 12 Wochen, also so Mitte April, ja, dieses Kontingent letztlich aufgerieben sein. Dazu gibt es aber jetzt auch weitere Berichte, eben nicht nur über die Zahl, also die Quantität dieser Soldaten, sondern auch über die Qualität. Unter anderem habe ich die im Magazin Politico gefunden. Und das ist doch überraschend, denn danach beschreiben ukrainische Soldaten, diese Nordkoreaner, die man zuvor ja so als Kanonenfutter abgetan hatte, von denen man annahm, die laufen über, sobald es zum Kampf kommt, eben als hochqualifizierte, als furchtlose, als motivierte Infanterie. Bereit auch sich selber zu opfern. Ein Offizier wird zitiert, der sagt, die sprengen sich in die Luft, wenn ihnen die Gefangennahme droht. Seit Einsatz dieses Kontingents nordkoreanischer Soldaten, auch das vielleicht ein Hinweis auf ihre Kampfkraft, hat die Ukraine ja schon die Hälfte des Raums verloren in der Region Kursk, den sie erobert hatte, nämlich so ungefähr 1250 Quadratkilometer. Diese Nordkoreaner werden beschrieben als jung, als motiviert, als körperlich fit, als mutig und sehr gut geschult im Umgang mit Kleinwaffen. Das ist natürlich für diesen Nahkampf der Infanterie wichtig. Sie seien diszipliniert und das heißt, sie hätten eben wirklich alles, was einen guten Infanteristen ausmacht. Was mir noch aufgefallen ist, Kai, die brutale Wirklichkeit auf dem Schlachtfeld. Es heißt über diese Soldaten, sie ergeben sich nicht. Es ist jetzt hart, was kommt, aber es ist so. Sie eliminieren sich selbst nach dem gleichen Schema, sagt ein Soldat. Sie halten und zünden eine Granate in ihrer Kopfnähe und dann sind sie tot. Dann verschwinden sie. Und die toten Nordkoreaner, die auf dem Schlachtfeld bleiben, so bekommen wir Berichte, werden einfach mit brennbaren Flüssigkeiten übergossen und verbrannt, auch wohl um zu verschleiern, wie viele Opfer es da gibt. Sowas liest man in den sozialen Netzwerken. Und das zeigt eben für mich auch, dass es höchste Zeit ist, dieses Schlachten da zu beenden.
Das ist ja auch dem Versuch geschuldet, zu verschleiern, dass überhaupt nordkoreanische Soldaten dieser Zahl in Kursk aktiv sind. Aber diese Schilderungen machen ja auch einmal mehr klar, dass die Ukraine jedenfalls weiterhin Hilfe braucht und sie fragt ja auch immer wieder händeringend danach und verlangt die auch aus Deutschland, aber bei uns ruckelt es gerade sehr, kann man glaube ich sagen.
Ja, genauso wie es wahlkämpft und das hat glaube ich auch miteinander was zu tun, sagen jedenfalls viele, die es beobachten. Es geht konkret um 3 zusätzliche Milliarden aus Deutschland und es geht um unseren Kanzler, der dieses Geld eben nicht so einfach freigibt, jedenfalls nicht ohne Aussetzung der Schuldenbremse. Und mit dieser Forderung hat Olaf Scholz nicht nur die Union und die FDP, sondern eben auch die Grünen gegen sich aufgebracht und auch aus der eigenen SPD gibt es da durchaus gemischte Signale. Olaf Scholz hatte unter anderem in einem Interview mit den Westfälischen Nachrichten erklärt, dass es im Bundeshaushalt 25 eine Lücke gibt von 26 Milliarden Euro und selbst wenn man mal davon ausginge, dass nicht alles Geld ausgegeben werde, bleibe wohl eine Deckungslücke von mindestens 16 Milliarden. Und wenn wir jetzt, so Olaf Scholz, weitere 3 Milliarden für bilaterale Waffenhilfe für die Ukraine beschließen, dann wäre das ein ungedeckter Scheck, der diese Lücke weiter vergrößert. Wenn der Bundestag für die Ukraine-Hilfe allerdings eine Ausnahme von der Schuldenbremse beschließe, Zitat wörtlich, unterstütze ich das gerne, so Scholz. Der weiß aber ja, was auch an Gegenstimmen zur Ausnahme von der Schuldenbremse da ist. Das hat ja schließlich mit zum Ende der Ampel geführt. Also widersprechen Grüne und FDP und auch die Union dem Kanzler. Scholz erzählt Tünkram, hat Sven-Christian Kindler dem Nachrichtendienst Table Briefings gesagt, Grünen-Haushälter, und argumentiert, dass die Finanzierung dieser 3 Milliarden aus dem Haushalt durchaus möglich sei, wenn an anderer Stelle eben gekürzt werde. Weiteres Zitat, dass der Kanzler so etwas behauptet hat, viel mit dem deutschen Wahlkampf und wenig mit dem konkreten Bundeshaushalt zu tun. Das sieht man offenbar auch bei den Liberalen so. Der Haushälter der FDP, Otto Fricke, sieht eigentlich gar kein Problem, für die 3 Milliarden Euro eine Notlage zu erklären. Das könne der Haushaltsausschuss kurzfristig so regeln. Und aus der CDU hat sich der Haushaltsexperte Ingo Gedichens gemeldet. Der sieht angesichts der vorläufigen Haushaltsführung auch kein ernsthaftes Problem, die 3 Milliarden zusammenzubekommen. Er bezeichnete das Vorgehen von Scholz, Zitat, als menschlich unanständig. Soweit geht man natürlich nicht in der SPD, aber auch da wird ja ihm recht gegeben, dem Scholz, aber auch widersprochen, zumindest so zwischen den Zeilen. Und aus dem Finanzministerium, das ja von der SPD geführt ist, hört man, dass das eigentlich gar kein Problem sei, diese notwendigen Mehrausgaben mit Zustimmung des Finanzausschusses auch unter vorläufiger Haushaltsführung irgendwie auf den Weg zu bringen. 3 Milliarden ist eine Menge Geld. Ganz kurz, wofür soll es ausgegeben werden? Ganz wichtig, Kai, vor allem für Luftverteidigungssysteme für die Ukraine. Zelensky bittet immer wieder darum, zum Beispiel für 3 weitere Iris-T-Flugabwehrbatterien mit Munition für Patriot-Lenkflugkörper, aber eben auch für Radhaubitzen, für Artilleriemunition oder wie das Sky Ranger Flugabwehrsysteme.
Und apropos Luftverteidigung und Patriot, da hat sich in den vergangenen Tagen bei uns in Deutschland etwas getan.
Ja, und zwar unübersehbar, zumindest im Osten, in Mecklenburg-Vorpommern auf den Autobahnen war einiges los und unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem NDR-Studio Rostock haben das natürlich mit als Erste sofort gemerkt. Es geht um etwa 200 Soldaten der Flugabwehrraketengruppen aus Sanitz und Bad Sülze, dazu 2 Patriot-Systeme, die wurden Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in den Südosten Polens verlegt. Sie waren übrigens schon 2023 mal für 11 Monate in Polen stationiert. Jetzt geht's also erneut wieder nach Polen und zwar in die NATO-Unterstellung für mindestens ein halbes Jahr. Das haben das Verteidigungsministerium in Berlin und auch der Kontingentführer Oberstleutnant Christoph Schmaler gegenüber dem NDR bestätigt.
Wir haben dort den Auftrag, einen der größten logistischen Umschlagpunkte in der Region zu schützen und werden diesen Schutzauftrag in den nächsten Tagen nahtlos von den bereits vor Ort befindlichen Kräften übernehmen, werden den Schutzauftrag auch 24/7, das heißt rund um die Uhr, sicherstellen. Und derzeit bin ich sehr, sehr stolz auf die Soldatinnen und Soldaten hier, die innerhalb kürzester Zeit und erneut, muss man sagen, nachgewiesen haben, dass sie in der Lage sind, eine solche Verlegung vorzubereiten und durchzuführen, sodass wir letztlich mit unserem NATO-Partner Polen als auch im Rahmen der NATO-integrierten Luftverteidigung dort den Auftrag letztlich durchführen können.
Also wieder deutsche Patriot-Systeme im NATO-Partnerland Polen. Wir wollen wirklich hoffen, dass sie nicht in den Einsatz kommen. Denn, Kai, das hieße ja Angriff auf Polen und alles Weitere kann ich mir denken, mag ich mir aber überhaupt nicht vorstellen.
Vielen Dank, Carsten, für diesen aktuellen Rundumblick. Und ich glaube, es ist jetzt nicht übertrieben zu sagen, dass der bald vermutlich mächtigste Mann der Welt, Donald Trump, Einfluss haben wird auf so ziemlich alle der Themen, die wir gerade besprochen haben, auf Nahost, auf Israel, Gaza, auf die Ukraine und einen möglichen Frieden dort, der dann vermutlich aber eher doch nicht kommende Woche ausbrechen wird, auf die NATO natürlich, auf Europa und Deutschland. Und damit übergebe ich an Anna Engelke, die die Chance hatte, einen echten Kenner der US-Politik ausgiebig zu befragen.
Wir hier bei Streitkräfte und Strategien haben uns schon den Mund fusselig darüber geredet. Und nun ist es am Montag soweit. Donald Trump wird zum 2. Mal als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Was das für den Rest der Welt heißt, auch für den Krieg in der Ukraine, das kann ich jetzt besprechen mit Michael Kimmich. Er kennt sich sehr gut aus mit Russland und mit der Ukraine. Auch deswegen ist er seit neuestem der Direktor des Cannon-Instituts in Washington D.C. Das ist eine Forschungseinrichtung, die sich genau mit dieser Ecke der Welt beschäftigt, eben der Ukraine und mit Russland. Michael Kimmich ist zudem Professor für Geschichte an der Catholic University in Washington, D.C. und von 2014 Bis 2017 hat er im Planungsstab des US-Außenministeriums für die Obama-Regierung gearbeitet. Im vergangenen September war er hier bei uns bei Streitkräfte und Strategien zum ersten Mal zu Gast. Da war er nämlich Fellow an der American Academy hier in Berlin. Und jetzt ist er seit einem Monat zurück in den USA und ich erreiche ihn in unserem ARD-Studio in Washington. Herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank, Anne.
Am Montag wird jetzt Donald Trump vereidigt auf den Stufen des Kapitols in Washington. Und wo bist du dann? Von wo aus guckst du dir die Amtseinführung an?
Also nicht so viel, aber dann im Social Media, dann bekommt man die Greatest Hits und kann man schon sehen ein bisschen von Pete Hegseth und Marco Rubio und andere, was für eine Sprache sie für die Außenpolitik haben.
Ja, das ist einerseits der amerikanische oder der designierte amerikanische Verteidigungsminister Hegseth und der designierte amerikanische Außenminister Marco Rubio. Und die Amtseinführung von Donald Trump, die wirft jetzt ja auch ihre Schatten voraus. Und es gibt ja die wahrscheinliche Verständigung auf eine mögliche Waffenruhe in Gaza. Und die könnte ja eine sehr gute Entwicklung für die Region sein. Wer war denn jetzt bei dieser Verständigung wichtiger, Joe Biden oder Donald Trump?
Also auf jeden Fall Joe Biden, weil so verfassungsmäßig hat er die Macht bis nächste Dienstag. Und es ist seine Mannschaft, also Joe Bidens Mannschaft, die die Arbeit geleistet hat. Und wenn es eine Erfolg wird, dann gehört meistens zur Joe Biden. Aber was interessant und fast überraschend ist, dass diese zwei Mannschaften, also die Trump-Mannschaft und die Biden-Mannschaft, haben zusammengearbeitet mit Gaza und mit den Palästinensern und mit Israel. Und das ist geht ein bisschen in die andere Richtung von den meisten Schlagzeilen, wo es einen sehr, sehr starken Unterschied zwischen den zwei Mannschaften gibt. Und das alles, das jetzt kommt, wird neu unter Trump. Und das interessanterweise war nicht bestätigt von dieser Art von Diplomatie.
Eben weil sie offenbar ja gemeinsam zusammengearbeitet haben, die beiden Teams, das hast du gesagt. Und es wird da ja hier in Deutschland zumindest auch auf Trumps Sonderbeauftragten für den Nahen Osten geguckt, auf Steve Witkoff. Und hier heißt es in den Berichten, die wir bekommen, auch ihm sei es zu verdanken, dass es eben ein Gaza-Abkommen gibt oder dass es so aussieht, als sei es zustande gekommen, eben weil er auch hohen Druck ausgeübt hat auf den israelischen Premierminister Netanyahu, sich eben in entscheidenden Punkten zu bewegen. Ist das der Weg, den wir jetzt sehen, der einer künftigen Trump-Regierung, eine Menge Druck?
Das kann gut sein. Also es ist natürlich eine sehr enge Beziehung zwischen Benjamin Netanyahu und Donald Trump und in vielen Sinnen komfortabler für Benjamin Netanyahu als diese beiden Netanyahu-Verhältnis, aber es ist auch so, vielleicht gerade weil es diese enge Beziehung gibt, dass für Trump es ist unkompliziert, sehr, sehr viel Druck auf Netanyahu zu stellen. Und die Bedrohung davon hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt in dieser letzten Phase der Diplomatie.
Und das, was wir jetzt in den vergangenen Tagen im Nahen Osten gesehen haben, also größtmöglicher Druck auf die Kriegsparteien Hamas und Netanyahu und dann halt gab es ja auch noch Trumps Drohung, dass die Hölle losbrechen werde, wenn es keine Einigung gäbe. Inwieweit ist das eine Blaupause für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland?
Für mich ist es nicht so sehr ein Muster für die Ukraine. Es gibt so viele strukturelle Unterschiede zwischen diese zwei Konflikte und es ist auch so, dass die Rolle der USA ist einfach anders. Also USA ist ein wichtiger Partner für die Ukraine, hat fast jetzt keine diplomatische Beziehung zu Russland. Aber ich denke nicht, dass die USA alleine in diese Situation in der Ukraine reinkommen kann und einfach eine Lösung finden, was wahrscheinlich mit Nahost auch nicht der Fall ist, wenn man langfristig über diese Krise denkt. Es ist eine kurzfristige oder mittelfristige militärische Lösung im Moment, aber die politische Lösung in Israel hat bis jetzt niemand gefunden. Und die Diplomatie für die Ukraine, also natürlich steht die Ukraine selbst in der ersten Reihe. Europa ist enorm wichtig, ist auch wichtig die Rolle der Türkei. China ist ein wichtiger Faktor im Wiederaufbau von der Ukraine und natürlich Russland und die Ehrgeize von Wladimir Putin sind auch enorm wichtig in der Ukraine. Und ich sehe nicht die Möglichkeit, dass man in 2 Wochen, in 2 Monaten, vielleicht auch in 2 Jahren eine Lösung in der Ukraine finden kann, dass man in Washington sagen könnte, so sollte es sein. Und dann wird das die Realität auf dem Boden in Osteuropa. Es wäre schön, wenn es so eine Lösung gäbe, aber ich sehe das nicht.
Donald Trump spricht ja inzwischen auch nicht mehr davon, dass er den Ukraine-Krieg jetzt innerhalb von 24 Stunden lösen wird. Das war ja immer so eine Bemerkung von ihm im Wahlkampf, sondern er guckt jetzt ja eher so auf ein halbes Jahr. Und was mich noch interessiert, du bist jetzt ja einen Monat zurück in den USA. Wie sehr ist denn der Ukraine-Krieg überhaupt Thema bei euch in der Öffentlichkeit?
Ukraine ist im Moment kein großes Thema und das hat was mit Medien zu tun im Sinn, dass der Krieg selbst ist nicht in so einer intensiven Phase. Es gibt natürlich Änderungen auf der Front, aber es ist nicht wie in den ersten 2-3 Monaten in 2022. Es ist weniger, medienmäßig weniger dramatisch. Es ist auch so, dass die USA im Moment sehr sich mit Innenpolitik beschäftigt ist, also die Verwandlung von Joe Bidens Amerika bis Donald Trumps Amerika und natürlich, wie wir schon diskutiert haben, Anna, Nahosten steht in der Vordergrund in den USA. Also es ist fast die Illusion, dass alles in der Ukraine ist schon vorbei, was natürlich nicht der Fall ist, aber man könnte diese Illusion glauben, wenn man im Moment in Washington ist oder in den USA ist.
Ich habe gesehen, dass ja der designierte Außenminister Marco Rubio in dieser Woche seine Anhörung vor dem US-Senat hatte. Und zumindest dort ist er dann auf das Thema der russische Krieg gegen die Ukraine angesprochen worden. Und da hat Marco Rubio unter anderem gesagt, es sollte die offizielle Politik der Vereinigten Staaten sein, dass der Krieg zu einem Ende kommt. Und dann hat er noch gesagt, dass das nicht leicht wird. Daran besteht jetzt kein Zweifel. Wir können uns das mal kurz anhören.
It's going to be very difficult. This will not be easy. Conflicts of this nature that have historical underpinnings to it are going to require a lot of hard diplomacy and tough work. But that's something that needs to happen. This conflict needs to end.
Also, this conflict needs to end. Und dann hat der künftige amerikanische Außenminister Rubio auch noch gesagt, beide Seiten, also die Ukraine und Russland, müssten ein Druckmittel einerseits haben und sie müssten aber auch Zugeständnisse machen. Und jetzt läuft ja der Krieg für Putin, für den russischen Machthaber, ganz gut. Warum sollte Putin sich überhaupt auf Verhandlungen einlassen?
Das ist eine gute Frage und es ist zuerst, was man dazu sagen kann, es ist eine moderate Änderung in der US-amerikanischen Außenpolitik gegenüber der Ukraine, dass wenn er über diese Krise gesprochen hat, hat fast immer gesagt, also wir müssen die Ukraine unterstützen bis zur Ende, sodass das ukrainische Sieg die Ziel ist. Und jetzt, was man von Marco Rubio hört, ist ein Ende ist wichtig, aber über einen ukrainischen Sieg hat er nicht gesprochen. Also diese rhetorische Änderung ist vielleicht was Wichtiges. Und ich stimme zu, also ich sehe nicht einen guten Grund, warum im Moment Russland aufhören würde, denn es hat nicht nur mit dem Schlachtfeld zu tun. Also wenn man Moskau anschaut im Moment, es scheint mir, und das ist schwierig zu beweisen mit Data, aber es scheint mir so, dass die Ehrgeiz in Russland überhaupt, also die Ukraine zu ruinieren und zu besiegen, dass dieser Ehrgeiz bleibt. Und wenn dieser Ehrgeiz bleibt, es scheint mir, dass es für die Diplomatie wirklich enorm schwierig. Aber es kann sein, und es ist immer gut, ein bisschen Hoffnung zu haben, wenn es eine neue Regierung gibt, es kann sein, dass mit der Diplomatie irgendetwas möglich ist. Vielleicht nicht eine direkte Ende zur Krieg, aber eine andere Phase oder eine neue Phase, vielleicht ein bisschen weniger intensiv als vorher. Also wenn die Diplomatie flexibel sein kann und nicht ja oder nein, schwarz oder weiß, dann es gibt bestimmte Möglichkeiten und vielleicht sieht man das schon in dieser Perspektive von Marco Rubio, dass es braucht ein Ende dieser Krieg, aber es wird wirklich sehr schwierig, diese historischen Gründe. Er schafft diesen diplomatischen Raum, worin man handeln kann und vielleicht nicht so schnell zu einem illusorischen Ende rennen sollte.
Nicht so schnell. Nun ist ja Donald Trump dafür bekannt, dass so seine Attention Span, also seine Aufmerksamkeitsspanne ja überschaubar ist. Und Diplomatie und Donald Trump, alleine diese beiden Begriffe, gehen auch schlecht zusammen. Ich habe immer so den Eindruck, Diplomatie im Verständnis von Donald Trump, das ist seine Unberechenbarkeit. Das ist so sein diplomatisches Mittel. Hast du den Eindruck, das könnte das wirksamste Druckmittel sein im Austausch mit Putin, eben, dass Donald Trump so unberechenbar ist?
Das stimmt. Also das Unberechenbare ist vielleicht hilfreich mit dem Krieg selbst. Das jetzt kann Putin nicht sagen. Vielleicht steht die USA ein bisschen weniger hinter die Ukraine. Das kann sein. Oder vielleicht geht die USA wirklich jetzt rein im Krieg. Und man kann an beiden Möglichkeiten denken unter Donald Trump. Und das ist für Wladimir Putin wirklich enorm schwierig, diese Unberechenbarkeit. Aber es hilft mehr vielleicht mit dem Krieg als mit der Diplomatie, weil Diplomatie ist eine Struktur, ist ein Gespräch und Unberechenbarkeit ist nur sehr begrenzt hilfreich in der Diplomatie. Aber mit Donald Trump, was man von erstem Amtszeit sagen kann, ist, es gibt verschiedene Arten von Diplomatie. Es gibt die sehr medienmäßige, also was mit Nordkorea stattgefunden ist im ersten Amtszeit von Donald Trump, aber es gab auch diese Abraham Accords und das war eine sehr langsame, eigentlich geduldige Art von Diplomatie von Trump-Mannschaft, das am 7. Oktober kaputt gegangen ist, aber im Kontext als Erfolg verstanden war und vielleicht ist das ein Muster für Diplomatie mit der Ukraine, irgendetwas sehr langsam und strukturiert und geduldig, das in 2-3 Jahren zu Erfolg gehen könnte. Also es gibt diese verschiedenen Muster von Diplomatie mit Donald Trump. Das ist was Historisches, das interessant ist.
Jetzt gibt es die Sorge beim ukrainischen Präsidenten Zelensky, dass möglicherweise Donald Trump und Wladimir Putin über die Köpfe der Ukrainer hinweg, über den Kopf von Volodymyr Zelensky hinweg Verhandlungen führen könnten. Ist das deiner Ansicht nach eine berechtigte Sorge?
Ich denke schon, weil in der letzten Woche hat Präsident-elect Trump über eine Treffen mit Putin gesprochen, also das wird schnell passieren und man könnte vielleicht eine andere Struktur aufbauen, wobei vor 2-3 Monaten man wollte mit der Ukraine arbeiten, also USA und Ukraine und dann danach eine Treffen mit Putin und nicht zuerst. Aber es gehört zum Stil von Donald Trump, dass er glaubt sehr an seine persönliche Talent für Diplomatie, Dealmaking und so weiter. Und das natürlich auf höchstem Niveau, also USA und Russland und vielleicht mit die kleineren Mächte im Hintergrund. Und das natürlich, dann hat man die Frage, die man stellen sollte, dann was ist die Rolle für Europa. Also nicht nur, ob die USA und Russland einen alleingängigen Weg finden würden, aber ohne die Ukraine, aber vielleicht auch ohne Deutschland oder auch die Europäische Union und so weiter. Also ich denke, dass vielleicht passiert das in den ersten 2-3 Monaten, eine sehr persönliche Art von Diplomatie. Aber dieses Problem, wirklich an diesem Problem zu arbeiten, dann muss man natürlich mit der Ukraine und Europa und so weiter. Also eine erfolgreiche Art von Diplomatie wird sehr multilateral. Aber ob das die Stil ist, ganz am Anfang, ist absolut nicht klar.
Erwartest du denn jetzt in den nächsten Wochen nach der Amtseinführung am 20. Januar schon irgendeine Bewegung bei dem russischen Krieg gegen die Ukraine? Oder du hast ja gerade einmal eure innenpolitischen Themen angesprochen. Wir haben über das Gaza-Abkommen gesprochen. Meinst du, da wird erstmal der Fokus drauf sein? Oder wird das alles parallel gemacht?
Nein, wahrscheinlich. Ich denke mehr Gaza als die Ukraine, weil irgendetwas passiert natürlich jetzt im Gaza. Und das ist sehr aktuell und das ist bestimmt die erste Möglichkeit oder die erste Krise für Donald Trump. Ukraine ist, wie wir schon diskutiert haben, es ist nicht so aktuell jetzt in amerikanischen Innenpolitik und das ist für Donald Trump immer sehr wichtig, diese Verbindung zwischen Innenpolitik und Außenpolitik. Also er hat bestimmt mehr Zeit und ein Quick Win in der Ukraine, ich glaube nicht daran und vielleicht glaubt Marco Rubio auch nicht daran. Und vielleicht bedeutet das, dass das ist wirklich Krise oder Arbeit Nummer 2 für Donald Trump.
Du hast die Rolle der Europäer angesprochen im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Und eigentlich ist auch allen Politikern hier in Berlin klar, dass jetzt mit Trumps Amtsantritt und dann mit diesem Krieg die Europäer und dann auch die Deutschen mehr gefragt sein könnten. Ist ja auch immer wieder die Rede von Sicherheitsgarantien. Da hätte Zelensky am liebsten den NATO-Beitritt, den wird es nicht geben, weil unter anderem Deutschland und die USA dagegen sind. Und eine andere Sicherheitsgarantie für einen wie auch immer gearteten Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland, das könnte eine Friedenstruppe sein oder eine Truppe. Ne? Also Frieden ist da, glaube ich, ein großes Wort, wenn wir über Ukraine und Russland sprechen. Aber auf jeden Fall eine Truppe mit Soldaten, also auch mit Soldaten aus westlichen Staaten. Für wie realistisch hältst du diesen Weg?
Ich denke, dass wir sind noch nicht da. Und es ist sehr, sehr gut, dass diese Diskussion weiter läuft. Und es ist sehr gut, dass man kreativ über die Sicherheit von der Ukraine jetzt denkt. Also nicht nur NATO oder nicht NATO, aber wie können wir vielleicht neue Strukturen aufbauen, neue Sicherheitsstrukturen für die Ukraine, für Europa, die diese russische Bedrohung aufbalancieren können. Das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Aber dass man diese neue Strukturen mit einer diplomatischen Lösung zur Krise oder zur Krieg in der Ukraine, dass man diese zwei Sachen zusammenbringen könnte in den nächsten Monaten, das glaube ich nicht. Also der Krieg ist noch sehr intensiv in der Ukraine. Also vielleicht nicht medienmäßig, aber als Krieg ist noch sehr intensiv. Also es gab in den letzten Tagen ein paar Angriffe auf russischen Boden, von der ukrainischen Seite, und natürlich diese Gewalt geht immer weiter von Russland, also nicht nur auf Soldaten in der Ukraine, aber auch auf Zivilisten. Und in diesem Sinn, also eine Ceasefire oder eine Friedensstruktur mit Sicherheit für die Ukraine, das kommt vielleicht in 2-3 Jahren, aber vorerst oder zuerst muss man Fortschritt mit dem Krieg machen. Und das ist jetzt für die Ukraine wirklich sehr, sehr schwierig. Also man darf nicht vergessen wirklich, dass dieser Krieg so ein echter Krieg ist und tragischerweise weit weg von irgendeiner Lösung ist. Aber man muss jetzt vorbereiten für die Zeit, wo das möglich wäre. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit hier für Zusammenarbeit zwischen USA und Europa, wobei die USA hat eine bestimmte Rolle in die Sicherheit von der Ukraine, aber vielleicht mit Friedens- oder Sicherheitsgarantien und Peacekeeping Troops, das könnte die europäische Rolle. Und ich denke, dass wir die Druck, dass man von Washington sieht, dass Europa muss mehr machen, das sagt Donald Trump immer, und er wird das bestimmt sagen über den Krieg in der Ukraine, was in seiner ersten Amtszeit nicht gab. Also diese Art von Druck kommt unbedingt auf Europa.
Du hast das angesprochen, die Europäer, die NATO. Worauf müssen wir europäischen NATO-Partner uns denn jetzt für die nächsten 4 Jahre einstellen mit einer weiteren Amtszeit von Donald Trump?
Also ich denke, wenn es um NATO geht, im ersten Amtszeit von Donald Trump sind 2 neue Mitglieder reingekommen ins NATO. Und NATO ist nicht kaputt gegangen unter Donald Trump in die erste Amtszeit. Das passiert nicht, ich denke, in die zweite Amtszeit von Donald Trump, und es gibt sehr viele gemeinsame Interessen, also das teilweise mit der Ukraine zu tun und allgemein mit dieser russischen Bedrohung, gemeinsame Interessen zwischen Europa und USA, die für NATO wichtig werden sein und eine Rolle für NATO erhalten werden. Und ich denke, NATO geht weiter unter Donald Trump. Es wird politischen Dramen unbedingt geben. Also meine Sorgen sind mehr auf die wirtschaftliche Seite und nicht so sehr auf die Sicherheitsseite von der transatlantischen Verhältnisse. Also Sicherheitssachen werden, ich denke, mehr oder weniger ähnlich sind wie unter Joe Biden. Aber die wirtschaftliche Kontext, das wird wirklich ganz anders. Und da sieht man die echte Spannungen zwischen Washington und Berlin und Washington und Brüssel und so weiter.
Wirtschaftliche Seite meinst du vor allen Dingen die Androhung von Donald Trump mit Zöllen?
Genau, genau. Und verschiedene Arten von wirtschaftlicher Druck. Und für Donald Trump, und das ist ein Unterschied zwischen Trump und Biden, natürlich ist, wenn es um Wirtschaft geht, kommerzielle Verbindungen, es ist nicht so wichtig, wer Alliierte ist oder nicht. Also es ist eine sehr breite Landschaft für Donald Trump, und die Spannungen können zwischen USA und Kanada sein oder zwischen USA und Deutschland. Ob die alle NATO-Mitglieder sind, das ist für Trump im Prinzip egal. Es hat eine andere Tendenz mit der Wirtschaft, und diese Tendenz könnte auf jeden Fall zu einem Konflikt führen.
Ja, das Lieblingswort, wie wir gelernt haben von Donald Trump, ist ja Zoll, oder Zölle sind es auf jeden Fall. Donald Trump hat hier in Deutschland in der vergangenen Woche für ein gewisses Aufhorchen gesorgt, als er auf einer Pressekonferenz davon gesprochen hat, dass jedes NATO-Mitglied künftig etwa 5% seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgeben sollte. Das ist bei uns sehr wahrgenommen worden. Ist das bei euch in den USA auch so gewesen mit den 5%?
Nein, nicht wirklich. Also es war, wie schon gesagt, also in den Nachrichten viel mit Nahost zu tun, aber auch mit Grönland und also rhetorische Spannungen zwischen Präsident-elect Trump und Kanada, und ein bisschen mehr die westliche Hemisphäre war ein bisschen mehr in der Vordergrund in den letzten Wochen.
Also Grönland einerseits mit Dänemark, dass Dänemark sich darauf einstellen soll, Grönland an die USA abzugeben wegen amerikanischer Sicherheitsinteressen. Wobei jetzt die dänische Ministerpräsidentin mit Donald Trump diese Woche telefoniert hat und ihm höflich gesagt hat, dass Grönland jetzt erstmal bei Dänemark bleiben würde. Aber für dich als jemand, der vor allen Dingen sich wissenschaftlich mit dem Kalten Krieg beschäftigt, der sich auch immer sehr stark mit der europäischen Seite des NATO-Bündnisses beschäftigt hat. Wenn du sowas hörst, wie das Donald Trump sagt, also ne, Grönland könnten wir USA sehr gut gebrauchen, was denkst du dir dann?
Also ist auf jeden Fall eine Überraschung. Also es ist auch so, dass es Präsident-elect Trump, ob er das Ähnliche sagt, wenn er im Amt wird, ist eine Frage. Wenn man zurück zu 2016 geht, hat Donald Trump gesagt, dass man sollte diese Annektierung von Krim respektieren. Das war ganz anders, als der Präsident war. Also ich würde vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Sätze von einem Präsident-elect Trump stellen, und können wir schon nächste Woche sehen, was die aktuellen Policies sind. Das ist vielleicht ein Punkt. Also ein zweiter Punkt ist, dass man sollte nicht die transatlantische Beziehung romantisieren. Es gab immer sehr viele Spannungen. Also historisch ist weniger Deutschland-USA. Das war normalerweise eine sehr freundliche, sehr warme Beziehung. Aber historisch war USA-Frankreich. Und Frankreich ist teilweise raus von NATO gegangen in den 60ern unter Charles de Gaulle. Und es gab Spannungen in den frühen 80ern, das inklusive Deutschland, also Spannungen zwischen Ronald Reagan und Europa über Raketen und Sicherheitsfragen. Und dann natürlich Irakkrieg. War auch, also Frankreich und Deutschland auf einer Seite, USA auf der anderen, also große Auseinandersetzungen. Also diese Auseinandersetzungen waren immer da. Es ist vielleicht nur, dass dieser Ton, also Sprachart von Washington unter Trump, was anderes ist. Aber vielleicht ist es wichtig, wenn man an die Geschichte denkt, nicht zu übertreiben, wie neu das ist und wie unprecedented das ist. Unter der Decke, es gab immer diese Spannungen. Aber es gab keinen amerikanischen Präsident, die über Europa gesprochen wie Donald Trump. So eine Wettbewerbsperspektive gab es vorher nie.
Ich hatte jetzt mal mit jemand gesprochen, der stellte in den Raum, dass wenn man sich Donald Trump anguckt und wie man mit Donald Trump umgeht und dass er ja für sich als größten Rivalen China sieht, also nicht nur Donald Trump, es ist jetzt ja auch bei Joe Biden schon gewesen, ne? Der größte Konkurrent ist China in diesem Zusammenhang, und dass wenn die Europäer versuchen wollen, unter die Haut von Donald Trump zu gehen, dass sie sich näher an China ranschieben sollten. Dass das sozusagen ein neues Interesse von Donald Trump an Europa dann zur Folge hätte, also sozusagen von hinten durchs Auge. Was hältst du davon?
Ich würde das nicht vorschlagen. Ich denke, man sollte nicht, wenn ich versuche, das komischerweise aus Washington, aus einer europäischen Perspektive zu verstehen, würde ich vorschlagen, einfach ein bisschen Geduld zu haben. Es gibt ein Muster von den letzten 10, 20 Jahren, und Joe Biden ist eine Ausnahme, aber es gibt ein Muster, wobei man fängt an als Präsident und sagt in den USA, wir müssen weiter von Europa gehen oder jenseits von Europa ausblicken. Und es gab New Europe und Old Europe für George W. Bush, Pivot to Asia unter Barack Obama. Und das kann man verstehen. Also Asien ist sowieso für den USA, also nicht nur China, aber Asien ist wirtschaftsmäßig sehr, sehr wichtig für die USA. Und vielleicht gibt es Konflikte außerhalb von Europa, die für den USA wichtiger sind, als was man in Europa hat. Das kann man theoretisch immer sagen und haben viele gesagt. Aber was man sieht nach ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahren für amerikanischen Präsidenten, dass Europa enorm hilfreich ist. Dass für die wichtigen Probleme, die die USA hat, ist Europa ein exzellenter Partner. Das stimmt auch für Donald Trump als für Joe Biden, sogar wenn Trump einen anderen Weltblick hat. Also ich denke, für Europa am wichtigsten oder ist am besten ist einfach ein bisschen zu warten, und dann kommt die transatlantische Verhältnis wieder zusammen. Und wichtigste Partner für Barack Obama in seinem dritten, vierten Jahr von seiner zweiten Amtszeit war Angela Merkel. Das war nicht vorsehbar. In 2008 oder 2009, aber es ist passiert. Und sogar für Donald Trump in seiner ersten Amtszeit ziemlich viele Unterschiede zwischen Trump und verschiedenen europäischen Leaders, aber am Ende eine relativ enge Zusammenarbeit. Also besser als mit China einen anderen Weg zu finden oder eine andere Dynamik zu finden, ein bisschen abzuwarten. Und dann vielleicht kommt diese gemeinsame Interesse wieder zusammen und geht die Partnerschaft weiter in diesem Kontext.
Michael, ganz, ganz vielen Dank. Also wir lernen, wir sollen uns in Geduld üben. Und möglicherweise ist auch die zweite Amtszeit von Donald Trump für uns eine Geduldsprobe. Und ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass du in dieser wiegeligen Woche vor der Amtseinführung von Donald Trump Zeit für uns gefunden hast und zu uns in das ARD-Studio nach Washington gekommen bist. Ganz, ganz vielen Dank.
Also Geduld für einen ungeduldigen Präsident. Also vielen Dank für die Einladung und wie immer wunderbar mit Ihnen zu sprechen.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag, dann unter einem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Wir werden uns damit beschäftigen. Bis dahin freuen wir uns für immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester.
Und jetzt haben wir noch einen Tipp, was es Neues in der ARD-Audiothek gibt. Sockenpuppen Zoo, so heißt ein Recherche-Podcast über einen Angriff auf Wikipedia. Journalisten haben über 2 Jahre recherchiert und dabei die Spur von Rechtsextremen aufgenommen, die mit Fake-Accounts versucht haben sollen, unter anderem die deutsche NS-Geschichte umzuschreiben. Den Link zum Podcast packen wir in die Shownotes.
Die haben versucht, Wikipedia zu zerstören, weil sie Angst vor dieser Form von Informationen und Verfügbarkeit haben.
Die größte Wissenssammlung der Welt, Wikipedia, steht auf dem Spiel.
Das hat es in dieser Form so groß nicht gegeben. Es war die Wucht, die Anzahl der Accounts.
Da gehört schon einiges an krimineller Energie dazu.
Sie haben jahrelang versucht, die deutschsprachige Wikipedia auf rechts zu drehen. Ich bin Christoph Schattleitner und mein Kollege Daniel Laufer und ich wollen herausfinden, was dahinter steckt. Das ist Sockenpuppen Zoo – Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media und SWR Kultur.